ja, auch diese Begeisterungsfähigkeit, jemandem zuzuhören, wo man erstmal denkt, oh Gott, die hat ja einen Schaden. Und das dann auch selber so toll zu finden, hat mir gezeigt, na gut, ich schaffe es, meine Begeisterung gut zu vermitteln. Es ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Also ich versuche erst über die Faszination die Kinder anzutriggern, um ihnen eben dann zu zeigen, wie wichtig Schnecken in unserem Ökosystem sind. Und tatsächlich ist in ihrem Häuschen alles angelegt, was bei uns auch in unserem Brustkorb angelegt ist. Also da liegen ganz viele Organe und das wissen die meisten Menschen tatsächlich gar nicht. Also es ist einfach total wichtig. So, und wenn man das regelmäßig praktiziert, glaube ich, oder wiederentdeckt, dann kann man den Kontakt zur Natur auch gar nicht verlieren. So. Also es ist so oder so ein Kompliment auf jeden Fall. Aber eben kein Garant dafür, die Nacktschnecken loszuwerden. Oha. Das ist aber. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist echt hart. Das kannte ich auch noch nicht.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Sarah. Sarah beschäftigt sich mit Schnecken. Das tut sie nicht nur auf Instagram, sondern auch im echten Leben können Groß und Klein von der Schneckenfrau lernen. Ich möchte heute von Sarah wissen, wie alles mit einem kaputten Eigenheim begann, welche Rolle Schnecki und Goldi dabei spielten und selbstverständlich auch, wie sich jeder Gärtner mit der Schnecke zumindest ein Stück weit versöhnen kann. Hallo, Sarah.
Hallo.
Sarah, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Sarah, ich bin die Schneckenfrau und seit etwa ja, 5 Jahren, kann man sagen, bin ich leidenschaftliche Schneckenfanatikerin und beschäftige mich mit Schnecken allgemein, was wir von ihnen lernen können und ja, versuche das auch in die Praxis umzusetzen.
Und bevor wir von dir erfahren, wie es da überhaupt so kam, möchten wir von dir natürlich wissen, wie dein Garten aussieht. Du hast mir aber erzählt, du hast gar keinen Garten. Von daher müssen wir heute ein bisschen improvisieren. Aber jeder, der Schnecken mag oder andere Tiere mag oder Pflanzen mag, der stellt sich natürlich gerne vor, wie es wäre, einen eigenen Garten zu haben. Oder vielleicht arbeitet man ja auch auf einen Garten hin. Von daher, wie sehe für dich dein idealer Garten aus?
Ja, das stimmt. Leider habe ich keinen Garten, ein großes Leider. Aber du, wie du schon sagst, man darf ja träumen. Also wenn ich einen Garten hätte, dann wäre der auf jeden Fall naturnah, mit vielen verwinkelten und verwunschenen Ecken, viele Wildkräuter, viel Unkraut, wie der Volksmund so sagt. Aber dieses Unkraut mag ich sehr gerne, da ich mich neben Schnecken auch noch leidenschaftlich für Kräuter und ihre Wirkung interessiere. Genau, und schöne Ruheoasen, Rückzugsorte, damit ich und die Tiere sich wohlfühlen tatsächlich.
So, und bevor wir darüber sprechen, wie du zu den Schnecken gekommen bist, sprechen wir erstmal darüber, was du mit den Schnecken machst. Und da müssen wir am Anfang gleich ein bisschen spoilern. Auch wenn viele Gärtnerinnen und Gärtner zuhören, es geht heute nicht darum, wie ich den Garten schneckenfrei bekomme oder wie ich meinen Salat durch die Vegetationsperiode bekomme, sondern du gehst anders mit Schnecken um oder an das Thema Schnecken heran. Erzähl einfach mal.
Genau, also ich würde tatsächlich sagen, auch wenn es ein bisschen abstrakt klingt, dass ich auf ja, philosophischer Ebene an die Schnecken herangehe oder sie an mich, das ist auch noch zu klären. Und genau, also ich gebe keine Tipps, wie man konkret ja mit Schnecken in Einklang leben kann im Garten, das stimmt, sondern ich zeige eher, wie faszinierend diese Tiere sind und was man von ihnen lernen kann. Und das möchte ich gerne ja den kleinen Leuten und auch den großen Leuten zeigen. Genau, das ist mein großes Anliegen als Schneckenfrau, die ich bin, genau.
Jetzt gehen wir doch mal auf den Gärtner ein. Ich bin Gärtner, jetzt komme ich zu dir und sage, ich finde Schnecken doof. Und was entgegnest du mir, was sagst du zu mir, damit ich Schnecken nicht mehr doof finde?
Ja, tatsächlich kann ich das natürlich vordergründig verstehen. Also das muss unglaublich frustrierend sein, wenn man ja seinen Garten liebevoll gestaltet, aussieht und dann die Schnecken kommen mit einem großen Appetit und über den Salat herfallen. Das kann ich zunächst erstmal verstehen, dass das sehr frustrierend ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die meisten Schnecken gar nicht wirklich schädlich sind für den Garten. Jetzt ist natürlich Aussage gegen Aussage, weil Leute mir dann sagen, ja, aber die haben über Nacht hier mein ganzes Beet leer gefressen. Und das kann passieren, aber das ist in der Regel eigentlich nur eine ganz bestimmte Schnecke, nämlich die spanische Wegschnecke, die so einen großen Appetit hat. Die anderen, muss ich aber zugeben, fressen höchstens vielleicht mal ein kleines Loch in den Salat, aber wirklich verheerenden Schaden richtet tatsächlich nur die spanische Wegschnecke an. Genau, das ist auch was, was viele gar nicht so wissen tatsächlich. Und was viele auch nicht wissen, ist eigentlich, dass die Schnecke nicht nur einen großen Appetit hat, sondern auch richtige Superkräfte. Also es sind super faszinierende Tiere. Viele Leute sagen, ja, es ist doch nur eine Schnecke, aber Schnecken können sich zum Beispiel selbst heilen. Das hast du schon angeteasert mit dem ramponierten Eigenheim, was da süß war. Genau, und sie können, ja, tatsächlich kann man bei Babyschnecken den Herzschlag durch das Gehäuse durchscheinen sehen. Gut, das ist jetzt keine Superkraft, aber es ist was, was total faszinierend ist. Schnecken haben einen Orientierungssinn, genau wie wir Menschen. Sie haben teilweise die gleichen Organe wie wir Menschen. Und tatsächlich ist in ihrem Häuschen alles angelegt, was bei uns auch in unserem Brustkorb angelegt ist. Also da liegen ganz viele Organe und das wissen die meisten Menschen tatsächlich gar nicht. Also wenn man sich mit Schnecken beschäftigt, dann entdeckt man vieles, was faszinierend ist. Oder wenn man einer Schnecke beim Essen zuschaut und zuhört, vor allen Dingen, wie sie isst, dass sie eine Raspelzunge hat mit über Tausenden von Zähnchen, die in Reihen angelegt sind. Also ich könnte stundenlang weiterreden, wie du vielleicht merkst. Also es sind tatsächlich nicht nur die Schädlinge im Salatbeet, sondern hinter ja, diesen kleinen Tierchen steckt eine riesige, faszinierende Welt und die versuche ich halt zu zeigen.
Das hört sich im ersten Augenblick erstmal so an, als wenn du mir vermitteln möchtest, ich sollte mir einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, mich in den Garten setzen, mir eine Schnecke aus der Nähe anschauen, vielleicht mal Fotos machen und auch später
Genau.
nochmal die Fotos anschauen, aber auch einfach mal gucken, was macht eigentlich so eine Schnecke, wenn sie da so rumschneckt und oder Schneckensachen macht.
Genau.
Und jetzt ist es ja so, dass du das ja auch Erwachsenen irgendwo vermittelst, also nicht nur, was eine Schnecke macht, sondern auch den philosophischen Teil drumherum so ein
Ja.
bisschen, beziehungsweise wir sprechen da gleich noch ein bisschen drüber. Und auf der anderen Seite machst du das ja auch mit Kindern.
Genau.
Was unterscheidet Arbeit mit Kindern und Schnecken und die Arbeit mit Erwachsenen und Schnecken?
Das ist so sicherlich erstmal der Ansatz. Also, was ich festgestellt habe über die letzten Jahre, ist, dass Kinder total begeistert sind von Schnecken und Erwachsene in der Regel halt nicht mehr. Und die Frage, die mich dabei antreibt als Schneckenfrau, ist die Frage, was ist dazwischen passiert? Also, was ist mit dieser Faszination und mit dieser Neugierde passiert im Laufe des Erwachsenenwerdens? Warum haben Erwachsene das zum Beispiel nicht mehr? Warum ist es denn halt einfach nur noch eine Schnecke? Und Kinder versuche ich erstmal die Faszination zu vermitteln zu diesem Tier. Also das geht in der Regel über Experimente. Also der beliebte Trick, die Schnecke kriecht über das Messer und ist unverletzt. Wie geht das? Warum ist das so? Also ich versuche die kindliche Neugierde erstmal zu entfachen über so, ja, Fun Facts, also interessante Sachen wie dieses Messerexperiment zum Beispiel. Oder dass man sehen kann, wenn man eine Schnecke an einem Bilderrahmenglas hochkriechen lässt, wie sie sich wellenartig fortbewegt auf ihrem Kriechfuß. Das sind Sachen, das finden Kinder ganz, ganz toll. Jetzt ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Also ich versuche erst über die Faszination die Kinder anzutriggern, um ihnen eben dann zu zeigen, wie wichtig Schnecken in unserem Ökosystem sind. Dass es eben nicht nur eklige Tiere sind, laut ihren Eltern vielleicht, was die Kinder dann manchmal so hören, wenn die Eltern sagen, ii, oder ach, die Schnecken schon wieder, oder. Also ich versuche mit der kindlichen Neugierde zu arbeiten, um dann eben ein Naturbewusstsein zu schaffen. Ich habe ja auch einen naturpädagogischen Hintergrund, um eben den Kindern zu zeigen, wie wichtig es ist, auch die Kleinsten in unserem Ökosystem zu schützen, ernst zu nehmen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Und die Erwachsenen, da versuche ich eher so ein bisschen zum Thema Resilienz, und die Schnecke zu arbeiten. Das heißt also zu einem Tier, wo ich vielleicht vordergründig erstmal Ablehnung spüre, dann doch eben zu zeigen, was wir auch von selbst so einem kleinen Tier als Erwachsener lernen können. Und das ist eben diese Resilienz, dass Schnecken zum Beispiel ihr eigenes Haus bei sich haben. Sie können sich jederzeit zurückziehen, wenn ihnen Dinge zu viel werden, wenn die Umwelt auch zu viel ist. Also Schnecken sind ja schon sehr empfindlich gegenüber gegen Witterung. Und im übertragenen Sinne, im Erwachsenenleben sind das natürlich die Stürme, die wir Tag ein, Tag aus vielleicht erleiden, die Probleme, die uns drohen anzugreifen und an die Substanz zu gehen. Und da kann man Erwachsenen eben sehr schön zeigen, wie es ist, aus sich selbst zu schöpfen, aus der eigenen Kraft. Ja, dass das als schon alles angelegt ist in einem und dass man eben nur versuchen muss, mit bestimmten Techniken diese Resilienz eben anzuzapfen. Das hat natürlich auch Grenzen, weil ich bin kein ausgebildeter Coach, das ist ganz klar. Aber eben über diese philosophische Ebene so ein bisschen darüber nachzudenken, das ist eben die Art, wie ich mit Erwachsenen und den Schnecken arbeite, genau.
Hast du schon rausbekommen, also wo dieser Bruch war? vom Kindesalter zum Erwachsenenalter? Oder ist das bei jedem unterschiedlich? Oder ist das einfach vielleicht sogar was Generelles, dass man das als Erwachsener einfach die kindliche Neugier verliert und irgendwie immer im Erwachsenenleben alles immer schnell, schnell gehen muss und das stören vielleicht Schnecken, wie auch immer, also ob im Garten oder sonst wo. Ist dir da schon mal irgendwas eingefallen oder aufgefallen? Also hast du dir da schon mal irgendwas erarbeiten können, wo du sagst, das ist so ein Punkt, wo das passiert sein kann? Vielleicht auch, ganz oft ist das ja auch bei Spinnen so.
Ja, das stimmt. Mit Spinnen allerdings sind in der Regel sehr negative Erlebnisse oft verknüpft. Also riesige Wolfsspinnen, die auf einmal dann irgendwie im Keller durch die Gegend huschen. Also da ist dieser Schockmoment. Das ist bei Schnecken, glaube ich, eher nicht so. Das ist eher so dieses für viele Menschen eklige, schleimige, komische Substanz, ein niederes Tier. Also so rede ich eigentlich nicht, aber manche sehen es tatsächlich so. Aber ich glaube trotzdem, dass es eben sehr individuell ist. Also ich kenne auch Erwachsene, gerade so in meiner Instagram-Blase, die lieben Schnecken, die versuchen, denen im Garten ein tolles Zuhause zu schaffen, weil sie eben diesen naturnahen Garten als Ansatz auch bei sich verfolgen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Also während es bei den Spinnen der Schock ist, ist es vielleicht bei den Schnecken dieser Salatbeet-Moment, dass eben der Frust so groß ist, dass man sagt, ach, die schon wieder, und die haben ja alles weggefressen. Und also das ist eher so auf dieser Negativebene durch die Konsequenzen, die manche Schnecken dann eben auslösen. Aber letztlich ist es, glaube ich, ganz individuell und man kann es nicht pauschalisieren. Also ich als Kind fand Schnecken schon interessant. Ich finde Schnecken immer noch toll als Erwachsener. Also bei mir gab es zum Beispiel diesen Bruch nicht. Also ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie naturnah man erzogen worden ist, wie viel Natur im eigenen Umfeld war. Genau. Und die Reaktion darauf ist total unterschiedlich. Also das habe ich schon gemerkt. Manche sind auch gar nicht so abgeneigt und wollen das alles ein bisschen mehr verstehen. Manche haben sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht und finden es dann toll, wenn sie sehen, wie faszinierend diese Tiere sind. Ja, und manche haben natürlich eine vorgeprägte Meinung und sagen, ach, Schnecken bloß weg aus meinem Beet. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Das heißt, auch im Endergebnis ist das dann ganz unterschiedlich. Also manche kriegt man, ich sag mal, manche kriegt man gebrochen
Ja, genau.
und manche bleiben einfach bei ihrer Meinung. Das kann man dann auch
Das
nicht
ist ja auch
ändern.
in Ordnung, also.
Und bei den Kindern, wie ist das da? Also was merkst du da, wenn die sowieso schon mit einer gewissen Neugier da rangehen? Was kannst du für dich da sagen, was Kinder da mitnehmen?
Also tatsächlich, die Kinder, mit denen ich bisher gearbeitet habe, die waren alle fasziniert. Also die wussten auch schon ganz viel über Schnecken. Also da, das war echt toll zu sehen, wie viel ich da gar nicht, also ich konnte sie aktivieren, allein schon, weil Wissen vorhanden war. Und dann konnten wir uns echt super austauschen. Also tatsächlich ist da eine große Faszination. Also die brauchen nicht so viel Aktivierung wie Erwachsene teilweise, weil das auch oft im Kindergarten behandelt wird. Also so war es bei mir auch. Wir hatten im Kindergarten ein Terrarium, wo wir Schnecken beobachtet haben. Und das fanden wir als Gruppe einfach total toll, weil wir konnten die beobachten. Wir, ja, haben viel über sie gelernt. Wie war so der Tagesablauf? Also fast alle Kinder, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sind da schon super vor gewesen. Also deswegen sage ich ja, was ist denn passiert zwischen Kindesbein und Erwachsenenalter, ne? Also das ist wirklich total spannend. Aber auch schön zu sehen, dass die Kinder eben noch so positiv formbar sind. Also da muss man weniger Ablehnung abbauen, sondern man braucht nur die Faszination befeuern und dann gibt es kein Halten mehr. Also das ist sehr schön zu sehen tatsächlich, diese kindliche Neugierde.
Bei den Kindern kann ich es mir jetzt vorstellen, da machst du Workshops, das heißt also, ne, da sind Schnecken und hast du deine Glasscheibe, wo die dann dran lang kriechen und man kann von unten schauen, wie der Bauchfüßer halt arbeitet. Und wie ist das bei den Erwachsenen? Also machst du dann, sind das auch Workshops oder sind das Vorträge? Also wie holst du die Erwachsenen da ab?
Also ich muss auch ehrlich sagen, dass mein Angebot noch im Aufbau ist. Also mein Instagram-Account Schneckenfrau, den gibt es halt schon seit fast 5 Jahren. Mein ja freiberufliches Angebot, Workshops und so weiter, was du gerade angesprochen hast, das ist jetzt gerade seit letztes Jahr Juli am Laufen. Also ich hatte ja, wie gesagt, schon in der Ferienbetreuung Erfahrung mit Kindern zwischen 5 und 10. Und das Erwachsenenangebot werde ich tatsächlich das erste Mal dieses Jahr im Mai erproben. Bei den Kindern, habe ich ja schon gesagt, ist es eben so, dass wir ganz viele Experimente machen. Ich habe ja auch eigene Schnecken, die ich als Haustier halte im Terrarium. Da, natürlich tiergerecht, bringe ich immer die jeweils resilienteste Schnecke mit. Und damit die Kinder auch was zum Angucken haben und auch vorsichtig auch mal anfassen dürfen. Also das ist immer sehr praxisnah und gucken, anfassen, spüren, eben diese ganzen kindlichen Sinne aktivieren. Und bei den Erwachsenen ist es eher meditativ, viele Gespräche, so wie ich mir das vorstelle. Eben auch persönliches Reflektieren, wer mag, wie geht's mir, was mache ich in Situationen, wo es mir nicht gut geht, was kann ich aus mir selbst herausschöpfen, wie kann ich mich auch vielleicht zurückziehen. Um all solche Fragen wird es gehen. Und natürlich auch um einen Naturteil. Also, dass wir raus in die Natur gehen, dass wir spüren, wie bewegt sich eine Schnecke, wie ist eine Schnecke, wie verhält sie sich, was kann ich einfach daraus lernen als Erwachsener, wie verhält sie sich in ihrem natürlichen Habitat, zum Beispiel jetzt der Garten, in den ich dann gerne hinausgehen möchte. Ich habe da eine ganz wunderbare Location an der Hand, die einen sehr schönen Garten tatsächlich hat. Genau, das wird mein Ansatz so sein. Wie es in der Praxis ist, werde ich tatsächlich im Mai erproben. Da bin ich tatsächlich noch, das ist alles noch in der Entstehung.
Auf jeden Fall viel Erfolg dabei und
Danke.
ich werde natürlich auch deine Seiten unter dieser Folge verlinken. Also ich habe jetzt rausgehört, dass die Menschen zu dir kommen oder bestünde da auch die Möglichkeit, ich sag mal, wenn das zum Beispiel so eine Teambuilding-Maßnahme von einem Unternehmen ist, dass du auch in die Unternehmen gehst und da, sag ich mal, deine Schnecken in den Kofferraum packst und dann fährst du zum Unternehmen oder es geht es dann immer nur darum, dass die Menschen zu dir kommen?
Nein, also unter gewissen Umständen und mit gewisser Vorlaufzeit wäre ich auf jeden Fall bereit, zu den Menschen zu kommen. Das ist ja das, was ich machen möchte. Also ich möchte ja mit meiner Begeisterung anstecken. Ich möchte inspirieren. Ich möchte eben diese Hemmschwelle zu den Tieren ein bisschen abbauen. Also dazu wäre ich auf jeden Fall bereit. Es kommt eben auf die Rahmenbedingungen an. Also das hatten wir noch nicht gesagt, aber ich sitze ja in Schleswig-Holstein und wenn mich jemand gerne in München haben wollen würde, bräuchte ich tatsächlich dann ein bisschen Vorlaufzeit, weil Schneckenfrau ist freiberuflich. Ich habe auch noch eine Haupttätigkeit oder mehrere Haupttätigkeiten und deswegen muss ich das natürlich auch alles ein bisschen in Einklang bringen. Aber die Leidenschaft und der Wunsch ist auf jeden Fall da, langfristig auch davon vielleicht auch hauptberuflich, mindestens aber nebenberuflich leben zu können. Insofern ist das alles im Entstehen und ich schaue mal, wohin die Reise geht. Also Lust hätte ich auf jeden Fall.
Okay, und wenn das im Entstehen ist und schon auch ein bisschen entstanden ist, wie kam es denn dazu? Denn du warst ja nicht immer die Schneckenfrau.
Nee.
Wie fing denn das alles an?
Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Es ist tatsächlich eine längere Geschichte.
Wir haben Zeit.
Okay, gut, dann kommt die Langfassung. Angefangen hat es tatsächlich in meiner Kindheit, das habe ich ja eben schon angedeutet. Also ich war immer sehr naturverbunden, dank meinen Eltern, die mit mir viel rausgegangen sind, die mir viel gezeigt haben, die halt meine kindliche Neugierde immer, ja, weiter genährt haben, kann man sagen. Insbesondere mein Vater, der war sehr Amphibien interessiert. Also ich war früh mit ihm unterwegs und habe irgendwie irgendwelche Kröten angeguckt oder irgendwelche Molche und ja, bin mit ihm umhergestromert. Das war ganz toll und deswegen hatte ich tatsächlich auch nie diese Erfahrung, dass es Tiere gibt, die ich nicht mag. Also Amphibien bzw. Frösche sind ja auch tatsächlich manchmal so ein bisschen glitschig und all sowas, aber das hat mich nie gestört. Also ich war da total begeistert und durch die Reaktion meines Vaters habe ich auch immer gemerkt, dass es was komplett Normales ist und auch was Schönes, eben sich diesen Tieren zu nähern. Ja, dadurch habe ich ein großes Naturwissen aufgebaut, auch schon ja vor der Grundschule so gesehen, habe mich immer für Biologie interessiert und dann kam auch bei mir so ein bisschen der Bruch, ist zu hart gesagt, aber dann kam so das jugendliche Alter, Erwachsenenalter, Schule, Studium und so weiter. Da kamen dann andere Dinge dran und ich hatte mich dann doch ein bisschen entfernt aus diesem, ja, Umherstreifen. In der Naturpädagogik nennt man das Wandering. Das habe ich weniger gemacht. Da waren einfach andere Sachen dran. Ja, und dann kam Corona und dann habe ich halt gemerkt, so ja, das Einzige, was einem bleibt, ist die Natur. Man darf keine anderen Menschen sehen. Alles ist auf null runtergefahren. Das Einzige, was mir blieb, war der Spaziergang morgens einmal um den Häuserblock. Und da habe ich dann angefangen, wieder hinzuschauen und habe gedacht, ja, die Natur, da ist sie und sie gibt mir Trost und es ist was zu entdecken, wo es sonst nichts zu entdecken gibt, weil das Leben eben stillsteht. Und bis dahin hatte ich eine reine Bürotätigkeit. Ich bin im Online-Marketing tätig und dachte mir, das kann jetzt nicht irgendwie alles gewesen sein. Und irgendwie möchte ich diese Naturliebe wieder, ja, aktiv leben. Und habe eine Weiterbildung gemacht zur Naturmentorin, online auch, weil in Corona ja, wie gesagt, alles stillstand. Und bin den Weg dann konsequent weitergegangen, so mit den nebenberuflichen Weiterbildungen zur Natur- und Umweltpädagogik. Naja, und dann eines Tages auf meinen auch abendlichen Spaziergängen habe ich dann eine verwundete Schnecke gefunden. Und es war schon Herbst und sie war auch ganz klein und dünnschalig und sah sehr angedätscht aus. Und ich dachte mir, ja Mensch, ich kann keine Haustiere halten. Ich bin leider nämlich gegen alle Tiere allergisch mit Haaren jedenfalls. Und dachte mir, irgendwie ist der Wunsch da, mich jetzt um dieses Wesen zu kümmern und vielleicht auch dadurch, ja, mich um mich selbst zu kümmern, so in dieser Isolationszeit. Und habe ich sie mit nach Hause genommen und habe ihr ein kleines Terrarium gebaut oder eingerichtet. Und das war dann Schnecki tatsächlich, meine Bänderschnecke, die dann für mich eine sehr große Rolle spielen sollte, weil ich habe sie jeden Tag beobachtet. Und sie wurde immer größer, ich habe sie gefüttert und ich muss auch sagen, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich sie raussetze auf jeden Fall wieder. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Tiere aus der Natur entnimmt, aber es war ja wie gesagt nur, damit sie überwintern kann. Ja, da habe ich mich irgendwie in sie verliebt, weil ich habe gemerkt, sie bringt mich zur Ruhe, sie entschleunigt mich, sie ja, zeigt mir ganz viele Dinge, die irgendwie verschüttet waren, so in meinem Erwachsenenalter. Und dann dachte ich mir, ja, Schnecken sind einfach mega tolle Tiere und habe angefangen, auf meinen morgendlichen und abendlichen Spaziergängen Fotos zu machen von Schnecken, weil auf einmal waren sie überall. Vorher hatte man den Blick halt nicht dafür und jetzt hat man sie überall gesehen. Und ja, dann habe ich meinen Instagram-Account Schneckenfrau ins Leben gerufen, weil ich dachte, das ist jetzt so toll, also das muss ich mit Menschen teilen. Und dann habe ich halt im August 2021, glaube ich, ja, habe ich dann, nee, 2020 tatsächlich, habe ich angefangen, das regelmäßig hochzuladen und ja, die Resonanz war gut. Also ich hätte das gar nicht gedacht, also dass Leute sich für meine Schneckenbilder interessieren. Und so ist Schneckenfrau dann immer weiter gewachsen und heute habe ich über 1000 Follower und fotografiere immer noch Schnecken, habe mittlerweile eigene Schnecken und habe dann tatsächlich Schnecki wieder rausgesetzt, auch ganz brav. Sie hatte dann bis dahin noch ein, zwei Kumpels bekommen, weil die auch Hilfe brauchten. Und ich mir dachte, naja, jetzt habe ich Erfahrung, Schnecki kann ein bisschen Gesellschaft haben. Und was halt dann auch richtig toll war, war, dass die beiden dann Eier abgelegt haben und sie großgezogen habe. Und somit, ja, sind daraus meine Haustiere entstanden und die Faszination hat einfach irgendwie niemals geendet. Und es geht immer weiter. Und dann dachte ich mir, warum mache ich das nicht irgendwie konkreter und nicht nur in Bildern? Und seit ja, Juli letzten Jahres ist dann meine Website schneckenfrau.de auch am Start. Und das Angebot im echten Leben, sag ich mal, nimmt jetzt langsam Form an.
Wie kam die Idee, das also zu verknüpfen mit, also mit Kindern, das verstehe ich total. Aber wie kam die Verknüpfung, das, ich sag mal, da Erwachsenenbildung draus zu machen?
Ja, das hatte, sag ich mal, egoistische Gründe, beziehungsweise das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich habe einfach gemerkt, wie begeistert ich bin. Und da ich doch jemand bin, der andere Leute gut mitnehmen kann, dachte ich mir, das muss jetzt irgendwie raus in die Welt. Also tatsächlich, als ich das am Anfang den Leuten erzählt habe, war immer so, was? Und in deinem Alter und Schnecken und was? Du hast die als Haustiere und hä? Du hast die wirklich im Terrarium und wieso? Und naja, es gab viele Fragen, aber nachdem die alle geklärt waren, waren sich irgendwie alle Leute in meinem Umfeld einig, dass das total cool ist. Und ich dachte mir, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dieser Wunsch nach Entschleunigung und ja, auch diese Begeisterungsfähigkeit, jemandem zuzuhören, wo man erstmal denkt, oh Gott, die hat ja einen Schaden. Und das dann auch selber so toll zu finden, hat mir gezeigt, na gut, ich schaffe es, meine Begeisterung gut zu vermitteln. Und anscheinend fällt das ja auf fruchtbaren Boden so. Und dann dachte ich mir, ja, über Instagram habe ich natürlich auch viele tolle Kommentare bekommen. Also da habe ich eine ganz tolle Followerschaft. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus an der Stelle. Und da habe ich halt auch gemerkt, ja, okay, die Menschen online finden es auch toll. Die Menschen offline auch. Und was habe ich zu verlieren? Also die Begeisterung ist bei mir da und versuche ich es einfach.
Mir fällt noch eine Frage ein. Du hast am Anfang davon gesprochen, dass Kinder grundsätzlich neugierig sind und kein Problem mit Schnecken eigentlich haben, sondern sie ja faszinierend finden. Und auf der anderen Seite hast du auch gesagt, dass die Erwachsenen mit dem Alter das verlieren, also sich vielleicht entfernen. Und jetzt hast du eben erzählt, dass du als Kind überhaupt keine Berührungsängste mit Tieren hattest und aber gemerkt hast, dass du im Erwachsenenalter dich sehr weit davon entfernt hattest und erstmal wieder in der Corona-Zeit dazu hingefunden hast. Also im Grunde hast du die gleiche Entwicklung gemacht wie viele andere Erwachsene auch. Hast du da mal drüber nachgedacht und hattest auch darüber nachgedacht, ob du vielleicht selber so hättest werden können, dass du sagst, du findest Schnecken eklig? Oder glaubst du, das wäre nie passiert?
Also tatsächlich stimmt das, dass ich ein bisschen den Kontakt verloren habe, aber eben eigentlich auch nicht. Also ich gehe immer sehr offen durch die Welt und durch das Wissen, was ich mir einfach angehäuft habe, habe ich schon eine tiefe Naturverbindung. Also selbst wenn ich im Stress war, habe ich gedacht, ach ja, das ist jetzt eine Eberesche oder ach guck mal, da ist eine Amsel. Also durch meine Eltern habe ich einfach sehr viel Wissen erworben, was nie wirklich weg war. Das war einfach nur so ein bisschen schlafend gelegt. Jetzt Corona ist ja auch eine riesige Krise gewesen, Stress von allen Seiten. Also da ist es so ein bisschen verschüttet geworden. Aber dadurch, dass ich eben diese Online-Weiterbildung gemacht habe, ja, bei Wildniswind, die haben einen super ganzheitlichen, schönen Ansatz, dass man eben auch eine wöchentliche Aufgabe kriegt und die da wirklich sagt, geh jetzt mal raus und setz dich unter eine Fichte oder guck dir jetzt mal den Hasen an, der auf dem Feld laufen kann. Und diese Übungen waren einfach so super in Corona-Zeiten für mich, dass das eben ganz schnell wieder aktiviert war, so. Und ich habe mich immer an der Schönheit der Natur erfreut, nur eben, es war so ein bisschen verschüttet. Aber so ganz den Kontakt habe ich nicht verloren. Und also ich kann mir nicht vorstellen mit meinem Hintergrund, dass ich jetzt irgendwie Tiere abgelehnt hätte. Also das würde mir, sag ich mal, jetzt so nicht passieren. Aber natürlich, das muss man auch festhalten, viele Erwachsene meinen das ja gar nicht böse, aber die haben eben keine Zeit mehr, sich mit sowas zu beschäftigen. Die denken sich, ach ja, wenn ich endlich mal Zeit habe, dann setze ich mich draußen unter den Apfelbaum und genieße irgendwie den Sommer. Aber man hat halt fast nie Zeit. Also man muss sich diese Zeit auch schaffen. Das habe ich über diese Weiterbildung auch gelernt, wirklich, sich einmal die Woche mehrere Stunden Zeit zu nehmen, rauszugehen und die Natur anzugucken. Und das kann ich nur jedem empfehlen, dass man das auch in seinen jetzigen Alltag irgendwie integriert. Selbst wenn man nur guckt, ah, da ist eine Brennnessel, habe ich gesehen, alles klar. Hübsche Blüten oder, ne? Also einfach so ein bisschen den Blick öffnen, auch wenn die Zeit halt sehr, sehr knapp ist. So, das kann ich auch wirklich verstehen, dass nicht jeder den Luxus jetzt hat zu sagen, ach ja, ich setze mich mal jetzt irgendwo hin und lasse das alles auf mich wirken. Aber der Wunsch von den Menschen ist auf jeden Fall da. Also das merke ich auch bei Instagram, dass mehr Leute sich mit der Natur wieder verbinden wollen und eben auch genau diesen Weg auch teilweise selber in Corona gefunden haben, dass sie gemerkt haben, so ja, die Natur ist das, was mich hält und was mich trägt. Vielleicht war es auch garantiert für die meisten ihr Garten, wo sie dann sein durften, dass man auch irgendwas mit den Händen machen kann und dass man Natur auch wirklich erfährt im Sinne, ich fasse Blüten an, ich gucke mir Zweige an, ich nehme eine Schnecke auf die Hand und guck, was das mit mir macht. Also es ist einfach total wichtig. So, und wenn man das regelmäßig praktiziert, glaube ich, oder wiederentdeckt, dann kann man den Kontakt zur Natur auch gar nicht verlieren. So. Und das habe ich trotz allem gemacht. Ja.
Bevor wir jetzt ein bisschen über Instagram und noch ein paar andere Dinge sprechen, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen recherchiert über Schnecken natürlich und über Sprichwörter oder geflügelte Worte oder Metaphern mit Schnecken. Und ich habe gemerkt, dass die überwiegende Anzahl, also ich kann mich noch nicht mal mehr an was Positives erinnern, irgendwie ist es fast immer irgendwie negativ oder so ein bisschen, nicht unbedingt negativ, aber neutral bis negativ, was ich gefunden habe. Und ich würde dir gerne mal drei davon sagen. Und du kannst mir ja mal aus deiner Schneckensicht sagen, was du von diesen Sprichwörtern, Metaphern, geflügelte Worte, wie man es nennen möchte, was du davon hältst.
Oh ja, ich bin gespannt.
Ich fange mal an mit dem ersten. Jemanden zur Schnecke machen.
Ja, jemanden zur Schnecke machen. Ja, da klingt ganz viel mit, was eigentlich nicht mitklingen sollte. Schnecken sind niedere Tiere, sie sind klein, sie sind bedeutungslos. Und wenn man jemanden zur Schnecke macht, dann macht man ihn halt runter. Also dann, ja, demütigt man ihn vielleicht auch und macht ihn kleiner, als man selbst ist. Ja, das ist kein schönes Sprichwort. Also, ja.
Das zweite wäre das Schneckentempo.
Das ist schön, finde ich. Also natürlich impliziert, also ist da jetzt impliziert, dass das irgendwie langsam und blöd ist und alles wird aufgehalten und Mensch, jetzt beweg dich nicht so im Schneckentempo. Aber ich kann nur empfehlen, dass man sich ab und zu im Schneckentempo bewegt, weil Stichwort Entschleunigung, einfach mal die Hektik rausnehmen. Einfach mal ruhig, einfach nach eigenen Impulsen leben, weil das tut die Schnecke immer, das tun Tiere generell. Einfach mal gucken, was will ich jetzt gerade? Und wie kann ich das mit meinem Alltag und mit dem jeweiligen Moment jetzt vereinbaren? Also Schneckentempo ist nicht schlecht. Und Schnecken vor allen Dingen, das muss man sich auch vor Augen führen, sie mögen unglaublich langsam sein, aber sie kommen immer ans Ziel. Es dauert dann halt einfach nur 10 Stunden. Und da ist dann gar keine Hektik involviert und gar nichts, weil die sind einfach ganz entspannt, wissen, ich will es da hinten hin. Es dauert einen halben Tag, aber ich komme dann am Ende an. Und es ist ganz oft eben genau das, dass man eben sich darum kümmert, wie komme ich da an? Aber Hauptsache, man kommt an. Also, das ist da eigentlich die Essenz daraus.
Sehr gut. Und das Letzte, was ich gefunden habe, ist, die Schnecke trägt ihr Haus mit sich, weil sie ihren Nachbarn misstraut.
Oha, das ist aber, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist echt hart. Das kannte ich auch noch nicht. Oha, nee, also ich würde sagen, die Schnecke trägt ihr Haus mit sich, weil erstens ist es ihr genetischer Bauplan. das ist auch was, was viele Kinder gar nicht wissen tatsächlich, dass die Schnecke mit dem Haus schon auf die Welt kommt. Also natürlich auch sehr Nacktschnecken, ne? Die haben über Millionen Jahre ihr Haus zurückgebildet zu einer kleinen Kalkplatte, die man nicht mehr sieht, aber sie ist noch im Körper enthalten, was mal das Gehäuse war. Aber ja, sonst trägt die Schnecke ihr Haus auf den eigenen Schultern. Also ist doch eigentlich total schön. Egal wo man ist, man kann sich zurückziehen und fühlt sich zu Hause. Das ist eigentlich ein Geschenk und nicht unbedingt ein Zeichen von Misstrauen. Aber es ist sehr interessant, ja, dass das so ausgelegt wird, beziehungsweise dass es so eine Redewendung gibt.
Jetzt bist du bei Instagram die Schneckenfrau. Gibt es auf Instagram sowas wie eine Schneckenbubble?
Ja, tatsächlich schon. Also das war mir nicht bewusst, aber als ich dann angefangen habe, mich selber da irgendwie zu positionieren, habe ich ganz viele andere Accounts entdeckt und es gibt tatsächlich eine Schneckenbubble. Und die ist zweigeteilt, würde ich sagen. Also auf der einen Seite sind da viele Personen, die Achatschnecken halten, also diese Riesenschnecken. Die werden ja auch immer populärer als Haustier tatsächlich. Also in jeder Zoohandlung gibt es die fast jetzt mittlerweile und die Nachfrage ist auch relativ hoch. Also da sind ganz viele Accounts, die einfach ihre Zucht zeigen, ja, aus dem Alltag so ein bisschen berichten, viele Videos mit den Schnecken, dann ist man natürlich erstmal ganz erstaunt, wie groß die sind, wenn sie den halben Unterarm abdecken. Also es sind wirklich riesige Tiere. Und die andere Seite der Bubble sind natürlich, ist die Garten-Community. Also die dann eben zeigen, Nützlinge im Garten, wobei ich das Wort nicht mag, aber viele unterscheiden in Nützling und Schädling, aber alle Tiere sind irgendwie nützlich. Und da sagen sie eben, also da zeigen sie viel aus dem eigenen Garten. Zum Beispiel freuen sie sich immer sehr, wenn der Tigerschnegel ansässig ist. Das ist so ein bisschen, ja, der Mythos. Also Tigerschnegel können das Gelege von Nacktschnecken fressen und knabbern auch manchmal an der Nacktschnecke selbst. Aber es steht jetzt nicht ganz oben auf dem Speiseplan. Also es ging eine Zeit lang so das Gerücht rum, dass wenn man einen Tigerschnegel im Garten hat, dass man gewonnen hat und die fressen alle Nacktschnecken und alles wird super. Aber das stimmt so natürlich nicht ganz. Wenngleich es natürlich immer ein tolles Zeichen ist, einen Tigerschnegel im Garten zu haben, weil das zeigt einfach, dass der Garten sehr naturnah ist. Weil der Tigerschnegel kommt nur, wenn es Totholzecken gibt oder Winkel zum Verstecken. Also es ist so oder so ein Kompliment auf jeden Fall. Aber eben kein Garant dafür, die Nacktschnecken loszuwerden. So, jetzt bin ich abgedriftet. Auf jeden Fall, das ist die, das ist der zweite Teil der Community. Gärtner, die sich quasi über ihren Garten positiv auch mit Schnecken befassen, manchmal auch negativ, wobei in meiner Bubble tatsächlich eher die Leute sind, die dafür eine Faszination haben.
Jetzt hast du mir die Antwort ein bisschen vorweggenommen, aber ich frage trotzdem, weil es gibt sicherlich auch negative Erfahrungen, denn die Gärtnerbubble allgemein, die gilt ja als sehr freundlich und freundschaftlich und offen. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass es halt in Richtung Schnecke ein bisschen anders aussieht. Mhm. Also dass es da halt auch negative Erfahrungen gibt. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel wie du die Schnecke hofiert, sag ich mal. Also hast du mal auch negative Erfahrungen gemacht und wenn ja, wie gehst du damit um?
Also natürlich eine gute Angriffsfläche sind meine Posts. Also wenn ich dann versuche darüber aufzuklären, das ist die und die Schnecke. Also ich habe eine Zeit lang so Schneckenporträts gemacht. Dann habe ich meinetwegen die Weinbergschnecke vorgestellt und habe gesagt, das ist die liebe Weinbergschnecke. Sie tut aber gar nichts in eurem Garten, macht euch keine Sorgen. Das und das sind die spannenden Fakten über sie. Schadwirkung ungefähr gleich null. So, dann gibt es immer Leute, die natürlich sagen, bei mir war das anders im Garten. Darüber urteile ich auch nicht und das kann ich letztlich auch nicht beurteilen. Aber ich versuche immer dann in den Kommentaren auch aufzuklären. Ich beziehe mich immer zum Beispiel auf Volrad Wiese, das ist der Vorsitzende der DMG. Der hat auch Interviews dazu gegeben und auch nochmal bestätigt, dass, wie gesagt, die richtig massive Schadwirkung die spanische Wegschnecke anrichtet. Also ich bin ja keine Biologin, das muss ich dann auch immer mir vor Augen halten bei den Postings. Ich kann das nur aus meinen Erfahrungswerten berichten, mich auf Experten berufen. Ich bin selber Mitglied der DMG. Insofern versuche ich dann da trotzdem die negativen Gefühle ernst zu nehmen, um dann eben aber auch eine Perspektive zu zeigen, um zu sagen, ja, es mag so wirken, aber glaub mir, diese Schnecke hat wirklich laut Experten nicht die Schadwirkung, die man ihr zuschreibt. Also ich versuche ganz viel aufzuklären, aber dann gibt es natürlich manchmal auch Gegenwind, einfach durch subjektive Erfahrungen. Aber das ist doch in Ordnung. Also wie gesagt, ich habe keinen Garten, ich versuche das alles erstmal anzunehmen, nur ich versuche dann eben ein bisschen auf Fakten einzugehen und eben zu zeigen, dass die Schnecke wirklich nicht das anrichtet, was man ihr nachsagt. Weil das ist eben auch das Gefährliche. Also viele Leute versuchen, Schnecken zu bekämpfen. Und wenn man da eben nicht gut informiert ist, dann bekämpft man eben auch die Schnecken, die eventuell sogar unter Schutz stehen. Davon gibt es einige. Oder eben solche, die gar nichts tun, wie zum Beispiel der Tigerschnegel. Der frisst Aas und Detritus und denkt sich, ja, ich will gar nichts von deinem Gemüse, kannst du behalten. Und der verendet dann doch manchmal noch qualvoll irgendwie durch Schneckenkorn. Und das ist einfach ganz tragisch. Und da versuche ich wirklich durch Aufklärungsarbeit zu zeigen, hey, so sieht es aus.
Jetzt müssen wir über zwei Begriffe einmal sprechen. Detritus kann ich noch selber sagen, weil ich so ein bisschen aus dem Metier komme. Detritus ist quasi organischer Zellmüll, den die Schnecke dann verarbeitet.
Ja.
Aber was ist die DMG?
Die DMG ist die Deutsche Malakozoologische Gesellschaft. Oh, das habe ich jetzt in einem Wort hingekriegt, Gott sei Dank. Liebevoll gesagt, die Schnecken- und Weichtiergesellschaft, wobei es dasselbe ist, also die Molluskengesellschaft. Genau, das ist ein Verein, der sich wissenschaftlich mit Schnecken beschäftigt oder Weichtieren generell. Und die ist auch, diesen Verein gibt es schon sehr lange. Und wir sind alle irgendwie Schnecken begeistert oder haben das als Forschungsschwerpunkt. Da sind natürlich auch waschechte Biologen bei, die die Mollusken als Forschungsschwerpunkt haben. Aber auch interessierte Laien, wie ich zum Beispiel, bin Mitglied. Und man hat die Möglichkeit, an Tagungen teilzunehmen, sich mit diesen Experten auszutauschen. Auf Exkursionen mitzufahren, zur Schneckenkartierung und Bestimmung beizutragen. Also es ist ein buntes Programm tatsächlich mit Mitgliedern aus aller Welt.
Und ist das dann quasi auch der Ort, wo du dein Wissen herholst oder wo holst du noch dein Wissen her? Weil, also wenn ich zum Beispiel in eine Buchhandlung gehe, dann finde ich halt eine Abteilung mit Naturbüchern, da finde ich Vögel und Käfer, Insekten allgemein.
Ja.
Schnecken finde ich da selten. Wo holst du dein Wissen her?
Ja, also der Herr Vollrath-Wiese, Herr Dr. Vollrath-Wiese, der hat auch zwei sehr prägnante Bücher herausgebracht. Die heimischen Landschnecken Deutschlands, das steht hier gerade bei mir. Und die Meeresschnecken und Muscheln Deutschlands tatsächlich. Also da habe ich mein Wissen her. Es gibt durchaus Schneckenbücher, aber es ist nur eine Handvoll. Also das ist wirklich interessant. Da sieht man auch wieder den Ruf, den die Tiere haben. Aber es gibt auf jeden Fall Fachliteratur, die ich konsultiere und auch durch den Austausch. Genau, da kommt. Und die tatsächlich gibt die DMG auch Zeitschriften heraus, also wo wissenschaftliche Publikationen drin sind. Als alter Lateiner und Mensch mit Graecum kann ich da dann doch folgen, wenn auch nicht auf dem hohen Biologieniveau, aber da versuche ich einfach mir viel anzulesen. Genau, und vieles natürlich auch durch Praxis. Also nicht die biologische Praxis, aber wenn zum Beispiel Schnecken verletzt sind, wie damals Schnecken und Goldi mit ihren Gehäuseschäden, was kann man machen, um die aufzupäppeln? Da habe ich einfach ganz viel Praxiserfahrung mittlerweile. Und die simple Antwort lautet einfach Kalk geben, weil das Gehäuse besteht unter anderem aus Kalk. Und dann können sie durch diese Kalkzufuhr eben die Gehäuseschäden reparieren, wenn sie nicht zu tiefgehend sind. Weil tatsächlich darunter, wie ich ja schon angedeutet habe, sitzen die Organe. Und es ist in etwa so wie bei uns, wenn der Brustkorb offen ist, dann kann man uns auch nicht mehr helfen. Wenn was gebrochen ist, schon. Insofern, eine Schnecke darf eben nicht an den Eingeweiden verletzt werden. Dann kann man ihr noch helfen. Und da gebe ich zum Beispiel Praxistipps, weil das darf ich auch, ohne jetzt wissenschaftlich ausgebildet zu sein. Genau, und wissen generell, ist die Schnecke jetzt schädlich, ja oder nein. Also da kann man auch viele Ratgeber konsultieren und auch das Internet natürlich.
Was macht eine Schneckenfrau im Winter?
Ja.
Also draußen findet man jetzt ja, selbst wenn kein Schnee liegen würde, wir haben jetzt gerade Ende Januar, bei mir liegt Schnee, du hast mir gesagt, bei dir liegt kein Schnee.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt rausgeht, auch bei dir würdest du wahrscheinlich wenig oder keine Schnecken finden, behaupte ich jetzt mal, vielleicht ist es auch anders.
Mhm.
Aber was machst du im Winter?
Ja, um die letzte Frage zuerst zu beantworten, also ich mache tatsächlich auch Winterpause. Also meine Follower kennen das schon. Ich gehe wirklich in eine Winterstarre, ist zu krass, aber das machen Schnecken. Aber ich gehe in eine Winterpause. Das heißt, ich verabschiede mich immer und nehme mir auch wirklich diese Zeit, mich auch zurückzuziehen. Also das darf man natürlich eigentlich laut Social Media Guide auf keinen Fall machen, weil dann eventuell die Followerzahlen einbrechen. Aber das ist mir egal. Also ich versuche das mit den Schnecken zyklisch mitzumachen, dass ich dann so meistens ab November bis so Ende März, Anfang April eben auch im Winterschlaf bin, beziehungsweise mich zurückziehe und dann ja, überlege ich, was ich nächstes Jahr oder ja, es wäre schon das neue Jahr. Also, was ich dieses Jahr in der Saison, sage ich mal, für Content präsentieren kann, was ich noch an Wissen vermitteln kann. Einfach so ein bisschen Planung tatsächlich, aber auch so ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, mich um mich selbst kümmern, so ein bisschen. Einfach auch eine kurze Verschnaufspause, wie die Schnecken das auch jetzt immer so machen, tatsächlich. Und das weiß man vielleicht so gar nicht. Jetzt, gut, jetzt liegt Schnee, das ist natürlich ein bisschen hinderlich, aber wenn man bei so 5, 6 Grad durch den Wald geht und die oberste Laubschicht mal so ein bisschen vorsichtig durchguckt, da sind viele Schnecken, die sich zum Beispiel in die Blätter gekuschelt haben oder nah am Erdboden sind. Also die sind gar nicht so weit weg, wie man glaubt. Also die Weinbergschnecken natürlich graben sich ein und deckeln sich zu. Das kennt man ja, dass sie mit dem Kalkdeckel sich verschließen und im Boden Winterruhe halten. Aber so die Nacktschnecken und so, die haben sich sehr weit zurückgezogen. Vielleicht auch in so einen Laubhaufen im Garten. Also die sind gar nicht so weit weg, wie wir denken. Also die bereiten sich schon vor auf die nächste Saison. Und Tigerschnecke sind teilweise aktiv, tatsächlich bei 5, 6 Grad auch. Also es darf nur nicht frieren. Das ist dann kritisch für die Schnecken.
Wenn du sagst, die Schnecken machen sich bereit, ist das eine Drohung?
Nee, das ist eher meine Vorfreude. Sie machen sich bereit, wieder in die Welt zu kommen. Wenn die Schnecken auch in die Welt kommen wieder, dann bin ich auch wieder wach irgendwie. Also ich fange erst an aufzuwachen, irgendwie so ab März. Winter ist so wirklich Rückzug für mich. Also ich bin der absolute Frühlingstyp und das ist für mich ein Traum, wenn die Natur wieder aufwacht und die Schnecken wieder überall zu sehen sind. Also es gibt nichts Schöneres für mich. Ich zähle die Tage wirklich. Also.
Ich glaube, das machen wir alle so ein bisschen.
Ja.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Und meine erste Frage: Was möchtest du mal, wenn du weit in die Zukunft schaust, was möchtest du mal mit deinem Schneckenthema erreicht haben?
Ja, also wie ich ja vorhin eingangs schon gesagt habe, wäre es schön, davon irgendwann leben zu können. Also wer möchte nicht von seiner Leidenschaft leben? Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, mal ein Buch zu schreiben, nicht auf wissenschaftlicher Ebene, sondern eben auf populärwissenschaftlicher Ebene. Genau, einfach über meine Erlebnisse, über meinen Blick auf die Schnecken, weil ich ja schon gemerkt habe, auch durch die Außenwelt, dass das ein besonderer zu sein scheint. Also meine Follower spiegeln mir auch immer ganz süß wider, dass sie so viel über Schnecken gelernt haben durch mich und dass ihr Blick sich dafür geöffnet hat. Und das macht mir natürlich unglaubliche Freude. Also ich bin immer so gerührt. Meine Followerschaft ist mega toll. Also ich habe auch mittlerweile Leute, die seit Jahren dabei sind und ja, auch immer ganz toll kommentieren unter meinen Posts, Dinge reposten, liken. Teilweise schicken sie mir Schnecken-Content und sagen einfach, guck mal, ich musste an dich denken. Also das finde ich ganz, ganz toll. Also da habe ich schon mal ein Ziel erreicht, das ich mit meiner Begeisterung anstecke. Aber wie gesagt, so ein Buch oder Vorträge oder einfach ein bisschen mehr sichtbarer sein, damit noch mehr mein Angebot präzisieren, an noch mehr Leute bringen, das wäre tatsächlich schön. Ja.
Und meine letzte Frage ist ja immer die gleiche und ich bin gespannt, wie du sie im Hinblick auf Schnecken beantworten wirst. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Zukunftsgarten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Von irgendwo auf der Welt. Also, ich muss sagen, da bin ich gar nicht so crazy unterwegs. Also, die Pflanzen, die wir hier haben, finde ich schon großartig. Also, ich liebe die kleinen Pflanzen, die unscheinbaren. Meine Lieblingspflanze ist der Gundermann zum Beispiel. Ja, also alle Wildkräuter, ich bin immer total begeistert. Also, ich drehe ab. Also, ich folge zum Beispiel Robinger Schnögelrögel. Der zeigt auch, was er mit seinem naturnahen Garten macht. Und die Pflanzen, die er da vorstellt, er rastet auch immer komplett aus und freut sich. Ich kann es absolut nachvollziehen. Also, ich bin eigentlich auch so. Mir reichen die Pflanzen vor der Haustür. Also, vielleicht, wenn ich jetzt verrückt denken müsste, wären das exotische Farne. Also, mein Geweihfarn hier in meinem Zimmer, der sieht nicht mehr so gut aus. Aber ja, also hätte ich die Gabe, dass alle Farne einfach in der Wohnung gedeihen, dann wäre ich total zufrieden, weil ich liebe Farne.
Aber du darfst dir nur eine einzige aussuchen.
Eine einzige. Ja, dann hätte ich, glaube ich, in meiner Wohnung gerne ganz viele wunderschöne, gesunde, große Geweihfarne, die einfach niemals eingehen.
Okay. Sarah, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für dein Schneckenbusiness. Und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich natürlich bei dir für die Chance, hier darüber sprechen zu dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Also gucken wir mal, wohin die Reise führt. Aber Die Schnecken werden immer da sein, hoffe ich mal. Und ich glaube, die Begeisterung für die Schnecken bei mir tatsächlich auch. Und ich kann mir vorstellen, das noch lange in die Welt hinauszutragen. Und ich freue mich über jeden, der dabei sein mag oder ja, der mir eine Bühne dafür bieten möchte.
Danke, mach's gut.
Danke auch.
Ich sprach mit Sarah, der Schneckenfrau. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.